Die Aufteilung von Jakobs Söhnen in drei Gruppen eröffnet eine überraschend klare theologische Linie. Nach einem schlechten Anfang folgt eine Gruppe, die Christus, Verkündigung und Kirche verbindet. Warum führt das Bild des Löwen zu Schiffen und schließlich zu ruhenden Eseln, und was bedeutet das für unser geistliches Leben heute? Diese Botschaft liest 1. Mose 49 mit dem ganzen Neuen Testament im Blick und arbeitet die logische Folge von Sieg zu Sendung zu Gemeinschaft heraus. Juda, Christus als Sieg, König und Quelle der Ruhe. Das Bild des jungen Löwen in 1. Mose 49 führt den Blick zunächst auf eine Person, die die Macht des Sieges und die Würde der Herrschaft vereint. In der Offenbarung wird derselbe Gedanke weitergedacht, und einer von den Ältesten spricht zu mir: Weine nicht. Siehe, es hat überwunden der Löwe aus dem Stamm Juda, die Wurzel Davids, um das Buch und seine sieben Siegel zu öffnen. Diese Worte legen nahe, dass die Verheißung an Juda nicht allein ein nationales Glücksversprechen ist, sondern auf die vollendete Rettungshandlung Christi hinweist, die Sieg, Recht und befreiende Autorität zusammenbringt. Wie wir in der vorangegangenen Botschaft dargelegt haben, lassen sich bei Juda drei Hauptpunkte unterscheiden: der Sieg Christi, das Reich Christi und die Ruhe darin, im Leben die Reichtümer Christi zu genießen. Wenn der Sieg Christi zur Königsherrschaft wird, öffnet sich daraus Raum für eine tiefe Seelenruhe und das Genießen seiner Güter. Die Reihenfolge Sieg, Reich, Genuss ist dabei theologisch bedeutsam. Aus der Befreiung durch Christus erwächst legitime Herrschaft, und in dieser Herrschaft findet das Volk des Herrn seinen Anteil an seiner Versorgung und seinem Frieden. So wird das Verheißenwerden an Juda zum Typus des Heils, in dem die Gemeinde nicht nur erlöst, sondern auch eingesetzt und in das Leben der göttlichen Herrschaft hineingenommen wird. Möge dieses Bild uns trösten: wenn Christus überwunden hat, gibt es für die Seinen eine königliche Ordnung, in der Ruhe und Anteilnahme an seinen Schätzen möglich sind, eine Einladung zur inneren Gelassenheit und zur freudigen Erwartung dessen, was bereits durch seinen Sieg gesichert ist. Und einer von den Ältesten spricht zu mir: Weine nicht. Siehe, es hat überwunden der Löwe aus dem Stamm Juda, die Wurzel Davids, um das Buch und seine sieben Siegel zu öffnen. Ein junger Löwe ist Juda, vom Raub, mein Sohn, bist du aufgestiegen. Er legt sich nieder, er streckt sich aus wie ein Löwe und wie eine Löwin, wer wird ihn aufreizen? Das Juda-Bild leitet die Betrachtung weg von bloßer Kämpferei hin zu einer erlebten Wirklichkeit. Der Sieg Christi ist die Quelle jeder gottgewirkten Ruhe und der Rahmen, in dem Gemeinde und Leben gedeihen. Wer dieses Bild ernst nimmt, findet inmitten von Unsicherheit eine feste Mitte, weil die Herrschaft Christi sich nicht erst noch erkämpfen muss, sondern bereits Grund und Maß unseres Vertrauens ist. Sebulon, die Sendung, Evangelium als Schiff unter dem Geist. Sebulon erscheint in der alttestamentlichen Sprache als Hafen und Ausgangspunkt für Sendung. Die benutzte Seefahrtsymbolik betont, dass die Verbreitung der frohen Botschaft nicht allein menschliche Mühe, sondern göttliche Bewegung voraussetzt. In der neutestamentlichen Perspektive heißt es deutlich: Doch ihr werdet Kraft empfangen, wenn der Heilige Geist auf euch herabkommt, und ihr werdet meine Zeugen sein, sowohl in Jerusalem als auch in ganz Judäa und Samarien und bis ans äußerste Ende der Erde. So wird Sebulon zum Sinnbild einer Gemeinde, die das von Juda hervorgebrachte unter der Führung und Kraft des Geistes hinausschickt. Ein Esel ist ein Tier, das Lasten aus eigener Kraft trägt. In früheren Zeiten hingegen wurden Schiffe durch die Kraft des himmlischen Windes angetrieben. Das bezieht sich ohne Zweifel auf das Hinausschiffen des Evangeliums Christi. Juda war die Fabrik, die das Evangelium hervorbrachte, und Sebulon der Hafen, von dem aus dieses von Juda hervorgebrachte Evangelium hinausgeschifft wurde. Das Bild der Schiffe, die vom himmlischen Wind bewegt werden, nimmt die Gefahr jeder Selbstgenügsamkeit heraus. Evangeliumsweitergabe ist kein logistisches Problem erster Ordnung, sondern eine Gabe und Aufgabe, die in der Dynamik des Heiligen Geistes erfüllt wird. In dieser Perspektive sind Verkündigung und Mission nicht Ausdruck menschlicher Selbstdarstellung, sondern Frucht einer begleiteten Sendung, die in der irdischen Gemeinschaft wurzelt und doch transzendiert. So wirkt Sebulon als Brücke, die gemeindliche Erfahrung des Empfangenen wird unter göttlicher Leitung über Grenzen hinweggetragen, ein tröstlicher Gedanke für alle, die auf den Wind des Herrn warten. Doch ihr werdet Kraft empfangen, wenn der Heilige Geist auf euch herabkommt, und ihr werdet meine Zeugen sein, sowohl in Jerusalem als auch in ganz Judäa und Samarien und bis ans äußerste Ende der Erde. Und für Sebulon sprach er: Freue dich, Sebulon, über deinen Auszug und du, Issachar, über deine Zelte. Sebulon erinnert daran, dass kirchliche Sendung aus geliebter Gemeinschaft hervorgeht und unter der Leitung des Geistes standhält. Der Gedanke einer windgetragenen Ausbreitung des Evangeliums befreit von der Last, alles allein leisten zu müssen, und schenkt Vertrauen in die Wirksamkeit Gottes, der seine Wahrheit durch einfache, demütige Mittel in die Welt trägt. Issachar, das Gemeindeleben, Ruhe, Genuss und dienstbereite Hingabe. Das Bild Issachars als starker Esel, der sich zwischen den Schafställen niederlegt, stellt das Gemeindeleben als Ort der Ruhe und des Genusses dar. Es heißt, kommt alle her zu mir, die ihr euch abmüht und beladen seid, und ich werde euch Ruhe geben. Diese Aussicht auf Ruhe ist nicht Flucht vor Verantwortung, sondern die Bedingung, unter der echter Dienst reift. Wer in Christi Frieden ruht, vermag aus der Fülle zu geben, nicht aus der Not. In den Versen 14 und 15 heißt es, Issachar ist ein starker Esel, der sich zwischen den Schafställen niederlegt, und er sah, dass Ruhe gut war und dass das Land angenehm war. Aus dieser gesetzten Ruhe erwächst eine dienende Bereitschaft, die nicht als Selbstverpflichtung verstanden werden darf, sondern als Antwort auf empfangene Gnade. Gemeinde wird so zum Ort, wo Menschen innerlich genährt werden und zugleich in eine schlichte, beständige Hingabe eintreten, ein Priestertum des Teilens, das sich weniger in spektakulären Leistungen als in treuem Alltagshandeln bewährt. Diese Verbindung von Ruhe, Genuss und Dienst formt eine Gemeinschaft, die die Stimme des Hirten hört und in der Einheit sich die Wege des Herrn erkennen lassen. Zum Abschluss bleibe die Ermutigung, in der Stille des Vertrauens wächst die Stärke zu dienen. Kommt alle her zu mir, die ihr euch abmüht und beladen seid, und ich werde euch Ruhe geben. Und ich habe andere Schafe, die nicht aus diesem Hof sind, auch diese muss ich bringen, und sie werden meine Stimme hören, und es wird eine Herde, ein Hirte sein. Issachar mahnt zu einer Lebensweise, in der Gemeinschaftsruhe und persönlicher Genuss nicht voneinander zu trennen sind, sondern einander voraussetzen. Aus dieser Haltung entsteht geduldige, beständige Dienstbereitschaft, eine Frucht, die Gemeinschaft und Welt zugleich segnet, weil sie aus empfänglicher Ruhe und nicht aus getriebener Leistung geboren ist. Herr Jesus, danke für deinen Sieg, durch den du König und Quelle aller Ruhe bist. Fülle uns mit deinem Geist, damit unsere Verkündigung wie Schiffe unter deinem Wind ausgeht und Menschen erreicht. Lehre uns, in den Ortsgemeinden Ruhe zu finden, Christus zu genießen und demütig die uns zugeteilte Arbeit zu tragen, nicht aus Pflicht, sondern aus Liebe. Schenke Mut zur Sendung, Treue im Alltag und Freude im Dienst, nimm unsere Gaben als Opfer zu deiner Ehre. Amen.